Von dort geht alles aus. Da fängt alles an, eigentlich. Halleluja. Dieses Opfer, wo Gott durch seinen Sohn gemacht hat, für uns Menschen, damit wir Frieden haben wieder mit dem Allmächtigen. Ich liebe dieses Lied und ich liebe auch die Übersetzung, weil die Übersetzung ist hier besser als das Original. Ich weiß jetzt nicht, ob Englisch das Originallied ist. Ist es? Von dem letzten Lied, Crucified. Die Übersetzung auf Deutsch ist besser. Da heißt es, das wie ein Lamm. Das ist dann, es hält sich viel mehr an die Bibel und es ist ein bisschen so romantisch beschrieben. Auf Englisch, da heißt es, like a rose, trample on the ground. Also da heißt es dann quasi auf Deutsch gesagt, wie eine Rose, die zertrampelt wurde. Aber in der deutschen Übersetzung ist dies ein bisschen so biblisch korrekter, wie ein Lamm, so wie die Bibel es auch gesagt hat. Deswegen, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich möchte mit einem Satz beginnen, und zwar mit diesem hier. Du musst dir zu jeder Situation sicher sein, dass du deine Hoffnung komplett auf Jesus gelegt hast. Das ist für mich eine immer wichtig werdende Sache, oder das nimmt immer mehr zu. Warum? Weil die Zeiten, in denen wir leben, sind zum Teil so mal so. Es ist manchmal eine Achterbahn, es ist unruhig, man hört viel in den Nachrichten und viele Sachen können einem auch erschlagen, Angst machen oder ja, das Ende der Welt, Krieg, Dritte Weltkrieg und all diese ganzen Sachen. Und deswegen, aus diesem Grund ist es einfach wichtig, dass wir Christen in eine Ruhe hineingeraten mit dem Herrn. Ich denke nicht, dass Gott es gewollt hat, dass wir auch genauso wie die Welt durch diese Zeiten gehen. Und was ich auch noch dazu sagen will, ist, ich sehe die ganze Sache nicht so gerne als so die Endzeit oder so eine aufspitzende Sache, auch wenn es stimmt, weil im Endeffekt war es aber halt immer schon so, dass es schlechte Zeiten gab, schwere Zeiten gab, Krisenzeiten, Kriege und so weiter. Ich glaube, dass wir momentan sogar in einer besseren Zeit leben als, ihr wisst noch, als vor kurzem noch, als im Dritten Reich, oder? Als im Zweiten Weltkrieg. So, wir haben heute nicht so groß jetzt, sage ich mal, Schaden hier in diesem Land, aber es spitzen sich halt Sachen zu. So, aber schlechte Zeiten waren immer da. Verfolgungen waren immer da, Kriege waren immer da, Hungersnöte waren immer da, die Überschwemmungen waren immer da, Erdbeben waren immer da, Seuchen waren immer da. Alle diese Dinge sind nichts Neues, auch wenn manch einer, der vielleicht um 2000 rum erst geboren ist, denkt, dass es was Neues ist auf dieser Erde. Es ist nichts Neues. Wer die Geschichte ein bisschen studiert hat, weiß, was es alles für Plagen gab. Es gab mal eine Zeit in Europa, da war, ich glaube, das war für mehrere Monate, war es dunkel hier in all diesen Ländern in Europa. Es war in der Mittelalterzeit. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist irgendwo mal so ein großer Vulkan ausgebrochen und hat dann alles verdunkelt und es ging dann richtig lange. Und die Leute hatten damals schon zu der Zeit, also überhaupt im Mittelalter, ja, hatten sie damals eine riesen Panik, riesen Angst. Jetzt ist alles vorbei. Also wir werden jetzt, der Herr kommt jetzt und so weiter und quasi die Welt geht unter. Ich will einfach darauf hinaus, dass du nicht erschrecken sollst oder denken sollst, es ist plötzlich ganz was Neues. Es ist nicht neu. Es ist nicht, ich meine, der Prediger schreibt selber, es gibt nichts Neues auf der Erde. Es gibt nichts Neues. Alles war schon mal. Es gibt nichts Neues. Und schon von diesem Standpunkt aus musst du einfach wissen, es gab immer schlechte Zeiten, es werden auch immer schlechte Zeiten kommen. So, aber das Schöne ist doch, dass wir, auch wenn schlechte Zeiten kommen, wir eine Hoffnung haben. Wir müssen nicht durch die schlechte Zeit genauso gehen wie der, der Gott nicht kennt. Und ich liebe es, weil immer wieder sieht man auch in der Bibel, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Wenn wir nicht mindestens die Hoffnung durch Christus sozusagen haben, hier auf dieser Erde oder auch für das Zukünftige, was sind wir dann anders wie die Welt? Wenn das uns nicht beruhigt, was sind wir anders als die Welt? Wenn wir diese Hoffnung innerlich nicht tragen, was sind wir anders wie die Welt? Wenn wir uns erschrecken wegen jeder Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, wegen jeder Sache, die draußen passiert, wo sind wir anders wie die Welt? Und ich glaube, dass Gott uns, sein Volk eigentlich, ermutigen will, stärken will in diesem Punkt, dass wir sicher durch schwierige Zeiten zum Teil auch gehen. Als ein Licht, als Menschen, die eben leuchten, als Hoffnungsträger für die hoffnungslose Welt. Es heißt in Jesaja, siehe, Finsternis bedeckt die Erde, aber dein Licht geht auf über dir. Amen. Halleluja. Und dafür gibt es für mich persönlich, und das möchte ich heute mit euch ein bisschen vertiefen, für mich persönlich gibt es da einen Punkt, das wird für euch nichts Neues sein, aber daran steht oder fällt alles, würde ich sagen. An dieser Sache steht oder fällt alles. Und deswegen lese ich gleich noch diesen zweiten Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, auf, der auch für mich wichtig ist. Leben in einer Werksgerechtigkeit führt zu Unsicherheit und Angst. Oder Leben in einer Selbstgerechtigkeit führt auch zu Unsicherheit und Angst. Und das ist ein mega, mega großer Punkt für uns Gläubige. Wenn wir nach einer Zeit, wir sind schon länger Christen, wir sind vielleicht befassen uns schon viel mit den christlichen Taten oder guten Dingen und so weiter. Wir können auf dem Weg abrutschen dorthin, wo du denkst, dass es einfach, dass es an dir liegt, an dem, was du machst. Und jeder, der in einer Werksgerechtigkeit gefangen ist oder in Selbstgerechtigkeit gefangen ist, ist unruhig und hat Angst vor der Zukunft. Warum? Weil er nie weiß, ob was auch immer auf ihn zukommt, eine Strafe ist. Weil er nie weiß, ob er alles richtig gemacht hat und Gott gnädig mit ihm sein wird und so weiter. Weil er beunruhigt ist. Und deswegen fängt für mich dort alles an. Wir würden jetzt einem Ungläubigen auch sagen, du brauchst Frieden mit Gott. Sonst bist du verloren. Du brauchst Frieden mit Gott. Du bist sonst nach dem Tod, wo kommst du hin? Da wartet nur noch die Hölle auf dich. Ja? Und ich weiß, dass der Mensch ohne Gott, der lebt auch in dieser Unsicherheit. Er weiß nicht, was nach dem Tod ist und er hofft irgendwie, dass da nichts passiert, was auch immer. Ja? Er ist beunruhigt. So, das ist uns irgendwie klar mit den Ungläubigen. Aber für uns Christen gilt es genauso. Ich habe einfach schon einige getroffen und ich habe selber früher manchmal diesen Kampf gehabt mit dieser Unsicherheit, mit dem Nicht-Sicher-Sein. Die Heilsgewissheit. Ich glaube, es ist einfach wichtig für dich als Christ, dass du lebst in einer Heilsgewissheit. Du kannst nicht jeden Tag in Frage stellen, ob du errettet bist oder nicht. Du kannst nicht jedes Mal unsicher sein, ob Gott dich liebt oder nicht. Und diesbezüglich habe ich ein paar Bibelstellen, die dir helfen werden, die das ganze Ding einfach festmachen, unterstreichen, sodass du einfach beruhigter durchs Leben gehst. Dass du nicht aufgescheucht bist wie so ein Huhn die ganze Zeit. Und ich weiß, es gibt immer wieder die Predigten oder Botschaften von Geschwister, die sehr auf Werke drücken, die sehr drücken auf, was du tun musst und so weiter und die dich schnell beunruhigen können. Und ich habe in der letzten Zeit viel mit diesen Leuten sozusagen Auseinandersetzungen gehabt, vor allem die aus der Richtung der Sabbatrichtung, Gesetzeslehre-Richtung und so weiter. Und deswegen befasse ich mich viel damit und ich merke, dass selbst wenn du vielleicht glaubst, dass du jetzt, das habe ich ja verstanden, die Sache mit dem Sabbat, das habe ich ja verstanden, dass wir das jetzt nicht unbedingt machen müssen und so weiter. Ja, aber es gibt viele andere Sachen, wo du trotzdem in diese Gesetzlichkeit verfällst und jedes Mal denkst, es liegt irgendwie doch bei dir. Kommt ihr soweit mit? Ich denke, das ist immer wieder ein Thema. Warum hat David gesagt, deine Gnade ist jeden Tag neu? Weil wir wahrscheinlich seine Gnade jeden Tag brauchen. Du wirst sehen nachher aus diesen Bibeltexten, die ich dir zeige, wirst du sehen, der sichere Hafen als Christ ist, wenn du deine Hoffnung komplett auf Christus legst. Du hast keine anderen Sicherheiten, außer du legst deine Hoffnung komplett auf Christus. Und wenn wir die Briefe anschauen, die Paulus geschrieben hat, dann sehen wir, dass er auch ständig eine Diskussion hatte mit Menschen, die das Ganze aber etwas verwaschen wollten. Menschen, die kamen und sagten, nein, ihr müsst auch noch an diese Gesetze halten. Ihr müsst noch hier, habt ihr noch was vergessen. Da seid ihr noch nicht ganz fertig und so weiter. Und immer wieder, wenn Paulus dann die Gemeinden ermutigt, an die Hoffnung Christi festzuhalten, dann bringt er zum Teil auch solche Wörter rein wie, die, die euch verwirren, werden ihr Urteil tragen. Die, die euch beunruhigen, werden das und jenes. Das heißt, es gibt Menschen unter uns sozusagen, Geschwister im Leib Christi. Ich meine jetzt nicht unsere Gemeinde ist top. Alles gut. Ich meine, allgemein im Leib Christi wird es immer diese Leute geben, mit denen du konfrontiert bist, die dich beunruhigen, die dich verwirren, die dich aus der Ruhe bringen wollen. Weil eigentlich ist Christsein nicht schwer in dem Sinne. Es ist nicht schwer. Ich bin einverstanden, wenn du vielleicht sagst, das Leben ist schwer oder hart. Vielleicht können wir dann, es muss nicht so sein, aber ich sage, da wäre ich vielleicht mit dir einverstanden. Aber wenn du sagst, das Leben als Christ ist schwer, da bin ich nicht einverstanden. Da bin ich absolut nicht einverstanden. Weil Gott hat uns es nicht schwer gemacht. Und was ich meine mit schwer, weil viele benutzen dieses Christsein ist schwer, hat ja mit denen was immer mit einem Kampf zu tun, ständig mit dem Gewissen sich rumplagen, mit nicht wissen, ob man hier gut steht oder da oder und so weiter. Weißt du, man ist nie genug und so weiter. So, das meine ich mit schwer. Das sollte nicht sein. Wir sollten eigentlich wissen, wer wir sind in Christus. Wir sollten wissen, was Christus für uns getan hat. Warum wir jetzt eben im Frieden leben können, in Ruhe Gottes leben können. Die erste Bibelstelle, in die ich reingehen will, ist Römer Kapitel 5. Also einfach mal, falls jemand das aufschreiben wollte, Leben in einer Werksgerechtigkeit führt zu Unsicherheit und Angst. Das ist die Frucht von einer Werksgerechtigkeit. Weil du nie alles, du wirst nie genug sein. Du wirst nicht genug gemacht haben. Am Schluss wird es doch nicht ausreichen. Verstehst du? Und deswegen wirst du immer verunsichert sein. Also ein Christ, der auf seine eigenen Werke sich beruht oder sich darauf konzentriert, der wird an einem Punkt kommen, wenn sozusagen irgendwie was, eine Herausforderung und so weiter, und da wird er scheitern. Da wird er scheitern. Es heißt hier in Römer Kapitel 5 von Anfang an, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Vers überhaupt, den muss man sich hinter die Ohren schreiben oder keine Ahnung, wie du es machst. Ja? Das ist der Vers, der absolut wichtige Vers für dich als Christ. Und ich betone es wieder, gerade für unruhige Zeiten, gerade für so eine Zeit wieder, wo wir sind. Da musst du festhalten dran, dass du durch Glauben Frieden mit Gott hast und nicht durch deine Gerechtigkeit oder durch deine Werke. Du hast nie den Frieden Gottes, weil du irgendwas getan hast, was gut war. Sondern du hast den Frieden Gottes, weil du glaubst an den, der dich rechtfertigt. Zu dem Bibelvers kommen wir noch. Durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben. Ja? Wir sind nur durch den Glauben, haben wir den Zugang zu dieser Gnade erlangt sozusagen. Also ganz simpel, durch was? Weil du geglaubt hast. Gibt es denn noch eine leichtere Religion? Gibt es noch irgendwas Leichteres als Glauben? Gibt es was Leichteres als Glauben? Ich war in der Welt, habe mich da ein bisschen rumgetrieben. Als ich 16 Jahre alt war, bin ich so vom Weg abgekommen. Und nach 10 Jahren kam ich dann zurück. Wunderbares Erlebnis gehabt, große Geschichte, Gott hat mich frei gemacht von allem Möglichen. Und so war ich dann zurück im Glauben und ich habe mich natürlich in die Bibel hineingelesen und habe alles aufgesaugt. Und was mir aber am meisten da so aufgefallen ist, ist, am meisten hat mir der Glaube einfach gefallen. Und ich habe dann immer wieder gesehen, wie Gott zum Glauben aufruft, wie die Bibel zum Glauben aufruft, Glauben, 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 Glauben. Und dann habe ich das Ganze so mitgenommen, Glauben, Halleluja, wow, super, Botschaft, und habe sehr viel und gerne über den Glauben gepredigt, wie ich es auch heute noch mache. Und mit irgendwann mal habe ich gemerkt, dass das irgendwie nicht so richtig ankommt. Und manche Leute sind da so vom Kopf gestoßen und hören dieses Wort Glauben und machen sofort zu. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass für viele Christen Glauben eine Werksgerechtigkeit ist. Im Denken, im Kopf. Und deswegen sie damit quasi irgendwie sowas Gesetzliches verbinden. Versteht ihr, was ich meine? Irgendwann mal zum Punkt kommen, ich muss glauben. Das ist genauso wie mit der Sorge. Ich habe mal eine Botschaft gegeben, ich glaube, ich habe sie bestimmt öfters gegeben, über den Text, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen. Ja? Jeder Tag hat seine eigene Sorge, bringt seine eigene Sorgen mit, bla 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 bla. So. Und diese Botschaft war genauso nicht befreiend für den Zuhörer, sondern es war eine Last. Da dachte ich, wie kann das sein? Jesus sagt uns, sorgt euch nicht um morgen, und wir hören es als Christen als eine Last an. So, jetzt im Ernst, das will ich mir jetzt auch wegnehmen. Das darf ich jetzt auch nicht tun. Und so habe ich gemerkt, dass wenn du als Christ nicht zu dem Punkt kommst, wo du, wie soll ich sagen, zu dem Punkt der Gnade zurückkommst, dann verstehst du alles aus der Bibel falsch. Dann wird jede Sache, die ein Prediger bringt, eine Bürde sein, ein Gesetz sein, etwas Schweres sein, was Falsches sein, oh, muss ich schon wieder machen und so weiter. Versteht ihr? Und deswegen versuche ich heute auch wieder, uns alle wieder dahin zu bringen, wo wir aus der Gnade leben. Bist du vielleicht irgendwo nach den Zeiten, nach den Jahren irgendwo abgekommen in irgendeine Selbstgerechtigkeit? Komm wieder zurück. Unser Fundament oder unser Anfang ist die Gnade. Da fängt alles an. Du hast es nicht verdient, du hast es dir nicht erarbeitet, du warst nicht so toll, du bist nicht der Beste gewesen, deswegen. Es ist vielleicht für mich ein bisschen einfacher, das anzunehmen oder zu verstehen, weil ich vielleicht von schwarz-weiß, also so richtig in der Welt war und dann zu Christus kam. Vielleicht kommt es daher. Weil es heißt ja in der Bibel, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Aber was hat es jetzt mit der Gnade zu tun, gell? Die Sache ist, uns allen wurde viel vergeben. Die Bibel sagt, wenn wir eine Seite zurückblättern, dann heißt es hier in Römer Kapitel 3, ab dem 22. Vers, denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und der Mangel der Herrlichkeit Gottes. Also, es sind alle Menschen, egal wie gut und fromm du bist, egal wie gut und fromm du aufgewachsen bist, alle verfehlen die Herrlichkeit. Alle verfehlen die Herrlichkeit. Das heißt, es gibt keinen, der die Sache so gut macht, dass er die Herrlichkeit nicht verfehlt zu sein. Und werden, also alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade. Auf jeden Fall will ich da noch weitermachen, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, den Menschen zu sagen, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, oder den Menschen zu sagen, hey, lasst uns Gott glauben, ist eine Bürde. Es kommt irgendwie falsch an. Es kommt irgendwie an wie eine, so, ah, das müssen wir machen und das müssen wir auch machen. Und wo ich dann so weiter am Predigen war und ich habe meine Botschaften gemacht und so weiter. Und irgendwann mal kam einer meiner Brüder zu mir, der sehr sozusagen im Wort auch unterwegs ist und wirklich die Sachen gut kennt. Irgendwann mal kam er zu mir und sagte, David, mir ist irgendwas aufgefallen. Mir ist irgendwas klar geworden. Wenn du vom Glauben sprichst, meinst du immer die Gnade und den Glauben vermischt zusammen. Da habe ich angeguckt und gesagt, also so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und er hatte mir quasi mich darauf aufmerksam gemacht, dass mein Glauben oder den Glauben, wo ich ausspreche, von dem ich rede, der ist für mich vermischt mit Gnade. Kommt ihr mit? Das klingt ein bisschen kompliziert. Und das hat mir geholfen, das dann zu sehen, nochmal deutlicher zu sehen, ja, so ist es für mich. Weil für viele Christen ist der Glaube, dieses Wort, vermischt mit Gesetz, mit Tun, mit nicht gut genug sein, nicht genug geglaubt.
Das ist eine Gesetzlichkeit. Dabei ist Glauben eine Befreiung. Glauben ist nicht ein Gesetz in dem Sinne, wobei wir gleich da sogar einen Vers lesen würden, das Gesetz des Glaubens. Aber es ist nicht wie, es fällt sich nicht wie mit dem Gesetz. Sondern es ist Gnade. Du darfst glauben. Oder besser gesagt, nur glauben? Dein Ernst? Es gibt so Cartoons, die machen sich manchmal lustig über Religionen. Früher habe ich manchmal solche Cartoons geguckt. Früher. Und da war mal so eine witzige Handlung. Da haben sie sich lustig gemacht über den christlichen Glauben und haben sozusagen einen Moslem genommen, einen radikalen Moslem, der sich selber hochbombt. Und das ist also ganz komischer Humor, wie auch immer. Und dann sieht man in diesem kleinen Skit, wie er dann hinstellt und dann jemand ihm sagt, du musst nur an Jesus Christus glauben und dann bist du errettet oder irgendwie so. Und bevor er sozusagen sich bombt, dann sagt er das, ich glaube an den Herrn Jesus Christus und pam. Und dann sieht man quasi in diesem kurzen Film, das soll ein Witz sein, wie er dann vor der Tor und steht, ja, des Himmels und sagt dann, yes. Er hat es geschafft. Und was ich damit sagen will ist, selbst die Ungläubigen machen sich lustig über, wie einfach das ist, das Evangelium. Es klingt und versteht mich nicht falsch. Paulus sagt immer, sind wir frei, dass wir jetzt einfach dann sündigen dürfen? Nein. Aber es fängt alles damit an, dass du in Gottes Gnade reinkommst. Wenn du nicht durch diese Tür gegangen bist, dann wirst du immer Probleme haben als Christ. Immer. Und wenn du vor allem in einem strengeren Umfeld aufgewachsen bist, dann sowieso, dann noch dreimal. Gott will dich zurückrufen in seine Gnade. Er will dich zurückrufen dort, wo du aus Gnaden lebst, in der Gnade lebst und Gott glauben und vertrauen darfst. Wie hört sich das an? Bisschen einfacher, oder? Es ist nicht so schwer. Deswegen ist auch Gott glauben ist nicht schwer, sobald man verstanden hat, dass es ja Gnade ist. Es ist gar nicht schwer. Es ist keine schwere Tat oder eine schwere Sache. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsal, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ja? Wir brauchen in dieser Zeit gerade sehr viel Hoffnung. Hoffnung, Geduld, Ausharren. Und ich will, dass du einfach verstehst, alles fängt eben damit an, dass du verstehst, du hast Frieden mit Gott, weil du glaubst. Kann dir das irgendjemand wegnehmen? Kann dir irgendjemand wegnehmen, ob du glaubst oder nicht glaubst? Kann es dir irgendjemand wegnehmen? Kann dir irgendjemand die Errettung wegnehmen? Nein, wenn du dich darauf beruhst, dass du glaubst, da kann es dir keiner wegnehmen. Deswegen, egal was dir in die Seite reinkommt, egal was der Teufel versucht, die Bibel sagt sogar an einer Stelle, ich meine, in der Offenbarung steht es, der Teufel ist der Verkläger der Brüder und Schwestern. Ja? Der ist es, der verklagt Tag und Nacht. Vielleicht wundert ihr euch, warum sozusagen, also warum du als Christ so ein feines Gewissen hast. Vieles davon ist nicht von Gott. Das kann ich euch gleich mal sagen. Vieles davon ist nicht von Gott. Immer wieder habe ich gehört, wenn jemand so von der Kanzel sagt, ich appelliere an dein Gewissen. Dann dachte ich so, sorry, aber das ist nicht richtig, wenn du an mein Gewissen appellierst. Paulus sagt, wir sollen ein reines Gewissen behalten. Wisst ihr, wie er das gemeint hat mit dem reinen Gewissen behalten? Lasst euch nicht wieder in die Gesetzlichkeit bringen. Du kannst nur ein reines Gewissen behalten im Glauben, in der Gnade Christi. Anders nicht. Es gibt kein anderes reines Gewissen. Hat mir mal einer gesagt, aber Jesus hat gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die Pharisäer,
Ja, was dann? Es gibt ja eben die nicht. Bessere Gerechtigkeit als die Pharisäer geht nicht, außer durch Christus. Deswegen sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die Pharisäer. Wir können nicht hingehen und solche Bibeltexte lesen und uns dann wieder schlagen damit. Dass wir sagen, oh, aber Jesus hat gesagt, wir müssen mindestens besser sein als die Pharisäer. Wo bist du da wieder? Du bist ja wieder vor dem neuen Bund. Du bist wieder zurückgerutscht, wieder ins Gesetz reingerutscht. Christus hat sozusagen das Gesetz erfüllt. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Er war gerecht. Der Einzige, der das quasi gemacht hat, hier auf dieser Erde, war er. Ich meine, daran sind wir uns einig, ja? So, wie sollst du jetzt eine bessere Gerechtigkeit sozusagen, wie sollst du da hinkommen? Kannst du ja nicht. Der Mensch schafft es nicht, du schaffst es nicht, keiner hat es geschafft. Christus hat es gemacht und für uns ein für alle Mal gemacht und uns sozusagen mit dem Vater versöhnt. Dadurch, dass er seinen Leib hingegeben hat, dass er die Strafe auf sich genommen hat. Halleluja. So, ich will nochmal diesen Vers, bis es einfach drin sitzt, einsickert. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, der Friede Gottes, die Ruhe Gottes kehrt in dein Leben nur ein, wenn du weißt, dass du durch Glauben das erlangt hast. Aus Glauben sind wir errettet. Vielleicht gehen wir ganz kurz, springen wir darüber. Ich will eigentlich noch woanders hin, aber in Epheser Kapitel 2, vielleicht kannst du es aufmachen. Das ist halt so eine Sache, wo man denkt so, okay, wir sind gläubig, wir sind schon seit Jahren Christen und das haben wir doch alle kapiert. Aber die Realität zeigt was ganz anderes. Das ist eine Sache, wo viele Christen einen Kampf haben. Und zwar immer wieder. Immer wieder ist da ein Kampf drin, ein Konflikt drin. Warum? Weil einer sowas predigt, dann kommt der andere und dann predigt er da was anderes wieder. Und dadurch entsteht so ein Chaos. Da heißt es im 8. Vers, lass uns mal ab dem 4. Vers, da sind echt super Verse dabei. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünde tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Sag mal zusammen, aus Gnade. Nochmal, aus Gnade. Aus Gnade. Halleluja. Und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in himmlischen Welten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Deswegen geht für mich dieses beides Hand in Hand. Für mich ist es fast nicht trennbar, die zwei Sachen. Aus Gnade seid ihr gerettet, aber durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Halleluja. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Es gibt so ein paar Bibelstellen, auch im Alten Testament, da sieht man immer wieder, sagt Gott, dass er, wo er zum Volk Israel spricht, dann sagt er, und ich tue euch diese guten Dinge. Ich tue euch jenes und das und mache das mit euch. Und dann heißt es, hängt ein paar Wörter ran. Und das mache ich nicht wegen euch, weil ihr so gerecht seid. Sondern wegen meiner Güte. Wegen meiner Barmherzigkeit. Wegen mir. Gott, das wird immer wieder betont von Gott. Wegen ihm macht er's. David stellt sich manchmal hin und kam in schwierige Situationen. Wir wissen ja, der hatte immer wieder Kämpfe gehabt, immer wieder Feinde und Gegner. Und dann sagt er, Herr, hilf mir wegen deiner Güte. Der hat es immer gemacht, wegen deiner Güte. Hol mich hier raus. Herr, rette mich wegen deiner Güte, wegen deiner Gerechtigkeit. Er hat nicht gesagt, weil ich toll bin, weil ich alles so gut gemacht habe, weil ich alles richtig gemacht habe. Und das ist eben Glauben, versteht ihr? Man kann ja gar nicht glauben, ohne durch die Gnade ohne Christus, ohne sozusagen ihn, das geht ja gar nicht. Sonst hättest du es dir ja verdient. Das heißt, wenn wir in schwierige Zeiten kommen, wie jetzt, oder du konfrontiert bist mit einer Herausforderung, du befindest dich irgendwie im Todestal wieder, das ist genau die Zeit, nicht zu schauen, ob du, auf dich meine ich. Religion will genau das. In dieser Zeit musst du gerade dann, auf dich sollst du dann schauen. Was hast du falsch gemacht? Das bringt gar nichts. In jeder Herausforderung, in jedem Problem brauchst du eine Lösung, die du nur empfängst durch Glauben, und Glauben wirst du nur durch Gnade. Und deswegen ist das so ein Irrweg. Und es tut mir leid, da sind halt eben, auch wenn ich das manchmal vielleicht so harsch sage oder so betone, es tut mir weh, weil Menschen machen andere Menschen kaputt. Durch ein falsches Verständnis. Dann komme ich und dann will ich eine gute Botschaft bringen und dann versteht mich kein Mensch. Weil alle das alles schon im falschen Hals gekriegt haben ihr Leben lang. Weil man es so gewohnt ist. Tu das, tu jenes, mach richtig. Hast falsch gemacht, auf den Kopf. Weißt du, manchmal weiß ich halt auch nicht, ja. Ich habe jetzt auch Kinder und die muss man erziehen. Und wenn du quasi die Gnade erlebt hast, einfach und geschmeckt hast, ja, dann willst du einfach alles mit der Gnade machen. Ja, du willst einfach alles mit der Gnade machen. Und dann suchst du den Weg, wie sollen wir das jetzt machen? Aber wie sollst du es mit Kindern machen? Und das ist ein Hin und Her. Irgendwo musst du auch schimpfen, irgendwo musst du auch, verstehst du, was ich meine, so? Und irgendwie, also ich bin immer noch dabei. Die sind ja noch klein. Aber die Sache ist halt die, dass ich glaube irgendwie, es ist gut, eigentlich streng aufzuwachsen und so halber im Gesetz. Aber es ist dann wichtig, dass wenn man dann älter wird, dass man aus dem herauskommt und die Gnade Christi reinkommt. Weißt du, was ich meine? Weil dann versteht man die Gnade vielleicht, weil dann schmeckt man das auch so. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ey, die Zeit ist aber schnell vorbeigegangen. Okay, wir gehen noch wieder zurück zu Römer. Das will ich auch noch euch vorlesen. Römer 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Denn der etwas leistet, wird der Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern aufgrund von Verpflichtung. Ja, das sagt ja auch alles aus. Dem aber, der keine Leistung bringt, aber an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und bitte, liebe Geschwister, verdreht das nicht, ja? Leistung bringen müssen wir hier auf dieser Erde. Man kommt ohne Leistung nirgendwo hin. Das kann jeder erfolgreiche Geschäftsmann euch sagen. Es gibt keinen, du kommst nirgendwo hin ohne Leistung. Weil das ist immer, wo man immer gern alles vermischt. Das hier ist was anderes, ja? Gerechtigkeit erlangen, nicht durch Leistung, ganz einfach. Alle anderen Dinge funktionieren so, wie sie funktionieren. Natürlich, durch Leistung. Bist du fleißig, hast du mehr. Ja, also man darf das nicht vermischen, weil man gern dann überall diese Sachen einsetzt und dann alles vermixt. Dem aber, der keine Leistung bringt, aber an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wow. Für mich ist das der sicherste Hafen. In jedem Moment kann ich sozusagen, in dem Sinne, kann ich mich beruhigen, weil ich sagen kann, ich glaube an den, der den Ungerechten rechtfertigt. Ich glaube an ihn. Und das kannst du auch sagen. Kannst du das sagen? Wenn du wieder vor irgendeinem Schrecken stehst, dann erinnere dich, ich glaube an ihn. Halleluja. Das ist so einfach. Ich glaube an ihn. Und sofort spürst du den Frieden Gottes.
Zu Abschluss 1. Timotheus Kapitel 4. Möchte ich noch was lesen? Habt ihr was rausgenommen bis jetzt? Hat es irgendjemandem weitergeholfen? Hier gibt es einen ganzen Kapitel, den finde ich voll interessant. Ich werde ihn schnell durchlesen. Ja, entschuldigt mich, wenn ich da ein bisschen die Verse durchgehe, aber ich will nicht auf alles eingehen. Ich will einfach nur, dass ihr es im Kontext hört, und am Schluss gibt es einen sehr wichtigen Vers. Und den kann man nur verstehen, wenn man ein ganzes Kapitel gelesen hat. Also, da heißt es: Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden. Das heißt, hier steht, sie werden vom Glauben abfallen, vom Glauben. Sie werden nicht glauben. Okay. Weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen glauben. Durch die Heuchelei derer, die Lügen reden und in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speise zu meiden, die Gott geschaffen hat, damit die Gläubigen und die, die die Wahrheit erkennen, sie mit Danksagung genießen. Also wenn das nicht ganz deutlich Sachen aufzeigt hier. Die bringen Menschen weg durch Gesetzlichkeiten vom Glauben. Sie bringen Menschen in die Werksgerechtigkeit, weg von Christi seine Gerechtigkeit. Das ist der Abfall. Von dem Glauben müssen wir aufpassen, dass wir nicht abfallen. Was eigentlich gar nicht schwer ist, wenn man das weiß, ja? Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du die Brüder darauf hinweist, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, aufgewachsen mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die ungeistlichen Altweiberfabel aber weise ab, übe dich selbst aber in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung ist für wenig nützlich, aber die Gottesfurcht ist für alles nützlich, weil sie die Verheißung des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens hat. Wenn ich jetzt in den 8. Vers reingehe, dann brauchen wir nochmal eine Stunde. Wir lassen das heute. Das Wort ist gewiss wahr und alle Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden dafür geschmäht. Warum? Das ist so ein wichtiger Vers hier. Weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Gib dir das mal. Der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Das gebiete und lehre. Und ich würde sagen, für jeden, der eine Botschaft macht und für jeden Christen allgemein, ist es eine Grundlage zu wissen, dass wir aus Gnade errettet sind. Es ist einfach die Grundlage, da geht einfach alles los. Es ist die Grundlage, dass wir Hoffnung auf den Herrn gesetzt haben und nicht auf unsere Werke, nicht auf deine Taten. Halleluja. Ist das nicht befreiend? Ist das nicht hilfreich? Ist das nicht genau das, was wir brauchen in so einer Zeit? Nämlich genau hier fängt der Teufel an, auf einmal dir irgendwelche Gedanken zu bringen. Hier fängt er auf einmal an, auf dich zu zeigen und so weiter. Aber das ist alles nicht mehr, er wird nicht siegen, er wird nicht Erfolg haben, weil du jetzt weißt, dass du durch den Glauben Frieden hast mit Gott und nicht durch Werke. Nicht durch Taten, nicht durch Gesetzeswerke. Ja? Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Vater, wir danken dir, dass du durch Jesus Christus, deinen Sohn, uns es ermöglicht hast, vor dir zu treten, frei, geheiligt, gewaschen. Durch Jesus sein Blut. Du hast uns rein gemacht, du hast uns gerecht gemacht. Wir dürfen diese Gerechtigkeit jetzt annehmen. Wir dürfen diesen Mantel der Gerechtigkeit annehmen und müssen ihn nie wieder ablegen. Halleluja. Danke dir, du führst uns, Herr, durch jeden Sturm, durch jede Feuer, unversehrt durch, weil wir uns festhalten an diese Hoffnung, die du uns angeboten hast. Wir haben unsere Hoffnung auf dich gesetzt. Wir glauben an dich. Auch wenn die Welt es sehr komisch findet und nichts davon hält, von dieser Torheit. Wir lieben dich, Herr. Danke dir für alles. Ich bete, Herr, dass dein Friede, der alle Vernunft übersteigt, hier ausgegossen wird heute in diesem Raum. Dass sie jede einzelne Person, jeden Zuhörer einnimmt und bleibt für den Rest des Lebens. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Wir werden noch gemeinsam ein Lied singen. Und während der Zeit wäre es schön, Benno, möchtest du vielleicht vorkommen? Wollen wir dann noch die Sammlung machen? Kannst du es machen? Da stehen die zwei.